Hallo, mein Name ist Marianne und ich lese heute den Predigttext vor. Da haben wir einen aus dem Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 14 und aus dem Römerbrief, Kapitel 8, Vers 2 bis 13 und Vers 22 bis 25. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Das Gesetz des Mose war dazu nicht imstande. Es scheiterte am Widerstand der menschlichen Natur. Deshalb hat Gott als Antwort auf die Sünde seinen eigenen Sohn gesandt. Dieser war der sündigen Menschheit insofern gleich, als er ein Mensch von Fleisch und Blut war. Und indem Gott an ihm das Urteil über die Sünde vollzog, vollzog er es an der menschlichen Natur. So kann sich nun in unserem Leben die Gerechtigkeit verwirklichen, die das Gesetz fordert, und zwar dadurch, dass wir uns vom Geist Gottes bestimmen lassen und nicht mehr von unserer eigenen Natur. Wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Wer sich vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Was der Geist will, bringt Leben und Frieden. Aber was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Denn der menschliche Eigenwille steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber. Er unterstellt sich dem Gesetz Gottes nicht und ist dazu auch gar nicht fähig. Darum kann Gott an dem, der sich von seiner eigenen Natur beherrschen lässt, keine Freude haben. Ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer eigenen Natur, sondern unter der Herrschaft des Geistes, da ja, wie ich voraussetze, Gottes Geist in euch wohnt. Denn wenn jemand diesen Geist, den Geist Christi, nicht hat, gehört er nicht zu Christus. Wenn aber nun Christus in euch ist, dann habt ihr aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat, den Geist empfangen und mit ihm das Leben, auch wenn euer Körper als Folge der Sünde dem Tod verfallen ist. Nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch euch sterblich, auch euren sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen, durch den Geist, der in euch wohnt. All das, liebe Geschwister, verpflichtet uns, aber nicht unserer eigenen Natur gegenüber, so als müssten wir unser Leben von ihr bestimmen lassen. Wenn ihr euer Leben von eurer eigenen Natur bestimmen lasst, müsst ihr sterben. Doch wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die allen Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Unsere Errettung schließt ja diese Hoffnung mit ein. Nun ist aber eine Hoffnung, die sich bereits erfüllt hat, keine Hoffnung mehr, Denn warum sollte man auf etwas hoffen, was man schon für wirklich sieht? Da wir also das, worauf wir hoffen, noch nicht sehen, warten wir unbeirrbar, bis es sich erfüllt. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit.
Ich möchte noch kurz mit uns beten und dann steigen wir ein in diese spannende neue Predigtreihe wieder. Vater im Himmel, danke, dass du hier bist und dass du mit deinem Geist hier bist. Wir sind nicht nur in unseren Gedanken mit dir verbunden, sondern wirklich auch mit unserem ganzen Körper, mit unserer Persönlichkeit und hilf uns, das ein Stück mehr heute zu entdecken. Hilf, dass die Dinge, die wir sagen und die wir denken, dass die real für uns werden. Amen. Felix hat es schon gesagt, wir haben so eine neue Predigtreihe begonnen, wo wir uns mit den verschiedenen Texten von Paulus beschäftigen. Und wenn ich wir sage, wir beschäftigen uns mit diesen Texten, dann meine ich auch wirklich wir. Denn ähnlich wie schon letzten Sonntag möchte ich heute eure Gedanken hören. Ich möchte gerne wissen, was ihr für Ideen habt. Und darum habe ich drei Fragen formuliert, die auch in dem Heft stehen. Auch das hat Felix schon gesagt, oben auf der Seite 3. Und werde die in den nächsten Minuten euch dann stellen. Und wer mag, wirklich nur wer mag, ist keiner gezwungen, kann laut was dazu sagen. Und wenn Deutsch nicht deine erste Sprache ist, if German is not your first language, but you want to tell us something anyways, then you're also invited to do it in English. Und das sind keine einfachen Fragen, das ist ganz klar. Aber daran bin nicht ich schuld, sondern Paulus ist daran schuld. Denn Paulus schreibt kompliziert. Und ich möchte euch einladen, dass ihr euch mal kurz einen Moment nehmt und diese drei Fragen einfach mal durchlest. Manches davon wird vielleicht noch nicht so viel sagen, da braucht es dann erst jetzt den Gedankenstrom in den nächsten Minuten. Aber lest euch mal kurz diese Fragen durch. Mit den Briefen von Paulus ist es so, dass sie von ihrer Spannung leben. Paulus denkt sehr große Ideen, sehr große Themen, immer in der Spannung zwischen zwei Polen, zwischen Nordpol und Südpol, zwischen Plus und Minus, zwischen Schwarz und Weiß, zwischen Positiv und Negativ. Aber was er nicht macht, ist, dass er sich für eins von beiden entscheidet, sondern er hält diese Spannung aus. Irgendwo auf dieser Skala zwischen Schwarz und Weiß. Und man könnte nicht mal sagen, dass er grau ist. Nein, das, was dabei rauskommt, wenn man Paulus liest, ist immer so eine ganz, ganz neue Sichtweise, eine ganz neue Denkweise. Letzten Sonntag haben wir an dieser Stelle über diese Spannung von Stärke und Schwäche nachgedacht. Auch so ein Gegensatz, den Paulus nie auflöst. Er kann sehr stark sein, sehr bewusst sein, aber gleichzeitig rühmt er sich seiner Schwäche. Er spricht ganz offen über seine Schwächen. Was Paulus macht, was wir letzte Woche vielleicht erlebt haben, ist, dass er uns so eine neue Brille aufsetzt, um diese Texte zu lesen. Man könnte auch sagen, er setzt uns die Evangeliumsbrille auf, um diese Texte zu lesen und zu verstehen. Paulus denkt Stärke und Schwäche immer von Jesus Christus her. Denn Jesus Christus war beides. Er war stark und er war so schwach, dass er am Kreuz landete und gestorben ist. Aber indem er das tut, nimmt Jesus der Stärke ihre Macht und der Schwäche ihre Ohnmacht. Jesus nimmt der Stärke ihre Macht und der Schwäche ihre Ohnmacht. Ich glaube, wir alle kennen solche Spannungen, solche unauflösbaren Spannungen aus unserem Alltag. Wir alle kennen dieses Gefühl, zerrissen zu sein. Das können ganz kleine Dinge sein, ob ich jetzt den schwarzen oder den roten Pulli anziehen soll. Aber es können auch große Fragen sein, wo wir innerlich zerrissen sind, wo wir nicht die eine richtige Antwort haben, die wir so dringend suchen. Wir alle kennen dieses Ja, ich mein Nein, Jein. Um meinen Songtext aus den 90ern zu bemühen. Bevor ich ein bisschen mehr dazu sage, wie Paulus mit dieser Schwäche und der Stärke umgeht oder in unserem Fall mit dem Fleisch und dem Geist, auch so tolle Gegensätze, die Worte allein schon, würde mich tatsächlich mal interessieren, welche Gegensätze du kennst aus deinem Leben, welche Spannungen du kennst. Das muss jetzt nicht total intim werden hier. Also, aber ich gebe euch mal ein Beispiel. Eine Spannung, die ich kenne, ist und die ich auch von vielen von euch kenne, ist, soll ich den Job mit mehr Geld nehmen oder den Job mit mehr Herz? Den Job, wo ich gut bezahlt werde oder den Job, wo ich wirklich hinterstehen kann? Das ist so eine klassische Spannung aus dem Alltag. Und wenn ihr jetzt einen Moment nachdenkt, vielleicht fallen euch noch andere Spannungen ein. Bitte, ihr dürft gerne mal reinrufen. Vielen Dank. Das waren ganz viele spannende Spannungen, die, ich glaube, uns eröffnen, dass Paulus jetzt genau der Richtige ist, hoffentlich für uns, um in diese Spannung reinzugehen und die Spannung mit seiner Hilfe auszuhalten. Denn ich glaube, also meine These lautet eigentlich für die nächsten Wochen, dass ausgerechnet Paulus, dieser unbequeme Dickschädel, dieser unangenehme Querdenker, dieser manchmal unertragbare, Heißsporn, dass er uns helfen kann, mit dieser Spannung zu leben, die wir alle kennen. Und ich glaube, dass Paulus ein Meister der Spannung ist. Allerdings muss man sich Zeit nehmen, die richtigen Fragen zu stellen. Das versuchen wir ja gerade, die richtigen Fragen zu stellen. Denn Paulus ist, wenn man so will, wenn man jetzt mal in dem Bild spricht, Paulus ist kein Doppelkorn, den man so runterkippt, sondern das ist ein 25-jähriger Whisky, der lange gereift ist und den man in kleinen Schlücken genießt. Ja? Kein Wirkungstrinken, sondern Genusstrinken. Man muss Paulus im Kontext seiner Zeit lesen, im Kontext seiner übrigen Aussagen. Deswegen haben wir so einen langen Bibeltext, wo vielleicht die eine oder andere schon gesagt hat, was soll denn das, warum denn 22, 23 Verse, also viel sind es nicht ganz, aber fühlt sich noch länger an. Wieso so lang? Weil sich Paulus nicht für sinnige Sprüche eignet, die man vielleicht auf übergroße Naturbilder druckt. Wenn man Paulus abdrucken will auf große Bilder, dann muss man gleich den ganzen Römerbrief abdrucken und vielleicht noch den Galaterbrief dazu. Da reicht nicht ein sinniger Spruch. Wer Paulus nur ausschnittweise liest, kann mit ihm alles rechtfertigen. Man kann mit ihm Minderheiten verfolgen, man kann mit ihm Frauen unterdrücken, man kann unliebsame Gegner zum Schweigen bringen und aus einer Gruppe ausschließen, man kann mit ihm Kriege führen. Das ist alles möglich, wenn man Paulus nur in kleinen Ausschnitten liest. Und über viele Jahrhunderte hat die Kirche genau das gemacht. Und da hat sie sich eine schöne, männlich dominierte, starke Christenheit gesichert mit, scheinbar. Und wir versuchen jetzt mit dieser neuen Predigtreihe bewusst so einen Weg zu gehen, der anders ist. Wir wollen nämlich lernen, in der Spannung zu leben, anstatt immer die Spannung auszumerzen. Wir wollen Spannung aushalten. Und Paulus selbst benutzt hier so ein faszinierendes Bild für Spannung. Die Eltern unter euch können das wahrscheinlich am allerbesten nachvollziehen, wahrscheinlich vor allen Dingen die Mütter. Er benutzt hier dieses Bild der Geburtswehen. Die Geburtswehen sind gleichzeitig Schmerz und Vorfreude. Fast nicht auszuhalten, aber weil man weiß, was buchstäblich hinten rauskommt, am Ende dabei rauskommt, sind sie zu ertragen. Geburtswehen haben beides, Freude und Leid vereint. Das ist diese Spannung, wo er sagt, die ganze Schöpfung steht in dieser Spannung. Aber was ist denn jetzt eigentlich genau die Spannung? Wovon redet hier im Text? Was stellt er denn gegenüber? Paulus benutzt hier zwei Wörter, zwei griechische Wörter, die muss man dazu sagen, die leider sehr viel auch Schaden angerichtet haben in der Kirchengeschichte, in der Auslegung von Paulus. Er stellt hier nämlich im Römer Kapitel 8 zwei Wörter gegenüber, das Wörtchen Sarx, Fleisch, und das Wörtchen Pneuma, Geist. So hat es zumindest Luther übersetzt. Sarx hat er immer mit Fleisch übersetzt und Pneuma immer mit Geist. Hier kannst du alle Verse durchgehen, kommt sehr oft hier vor. Wir haben eine etwas andere Übersetzung, da sage ich gleich mehr zu, warum die so gut ist und warum Luther an der Stelle uns keinen Gefallen getan hat. Denn man hat sehr schnell aus dieser Übersetzung mit dem Fleisch eine Leibfeindlichkeit gebastelt. Man hat den materiellen Körper aus Fleisch und Blut dem immateriellen Geist gegenübergestellt. Fleisch und Blut, den Körper dem Geist gegenübergestellt. Und das ist ein völlig absurder Gegensatz. Das kann man nicht machen. Das hat Paulus auch nie beabsichtigt. Deswegen benutzt Paulus nämlich auch immer ein anderes Wort, wenn er eigentlich über unseren Körper spricht. Er benutzt nämlich das Wörtchen Soma. Das macht er hier zum Beispiel in Vers 10 und 11. Da geht es nämlich tatsächlich dann um unseren Körper, der stirbt, der sozusagen verwest. Ein Mann, der euch mittlerweile bekannt sein sollte, weil er ständig zitiert wird, aber das liegt auch daran, dass er dieses Büchlein geschrieben hat über Paulus, nachdem sich unsere Predigtreihe richtet, ist Richard Rohr. Und der sagt über diese Spannung Folgendes. Ihr könnt das auf eurem Heftchen auch mitlesen. Er beschreibt es so, das Dilemma, mit dem wir uns vielleicht am allermeisten herumschlagen müssen, ist dasjenige, das Paulus in so verhängnisvoller Überzeichnung mit Fleisch und Geist zum Ausdruck gebracht hat. Er hat diesen Gegensatz in solchem Maß zugespitzt, dass es für die meisten Menschen sehr schwer wurde, seine große Synthese, in der dieser Gegensatz überwunden wird, herauszufinden. Und dies ist selbst einmalweise die Fleischwerdung, Inkarnation selbst. Was meint er hier? Im Grunde das, was wir gerade zweimal gehört haben, das, was der Apostel Johannes nämlich sagt, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Jesus selbst ist der Beweis dafür, dass es keinen Gegensatz gibt zwischen Fleisch und Geist, dass dieser Gegensatz nie beabsichtigt war. Denn indem Jesus selbst Mensch wird, gibt er dem menschlichen Körper seine Ehre, seine Heiligkeit, seine Besonderheit. Er gibt dem Körper sein Ansehen zurück. Weil das Wort Fleisch wird, können wir seine Herrlichkeit überhaupt erst erkennen. Das können wir nur in der körperlichen Form. Für Jesus ist der Körper keine wertlose Hülle, die einfach weggeworfen ist, wenn sie aufgebraucht ist. Und das hat leider die Philosophiegeschichte und auch viel der Kirchengeschichte verursacht, dass wir so über den Körper denken. Dazu muss man auch sagen, Jesus selbst wirft ja seinen Körper nicht einfach weg, nachdem er wieder aufersteht. Nein, er zeigt ganz bewusst seinen Körper mit den echten Wundmalen, weil er nicht irgendeinen ganz anderen Körper hat, der nicht mehr materiell irgendwie begreifbar ist, sondern er kriegt diesen Körper, an dem immer noch seine Wunden erkennbar sind. Und das bedeutet, dass sein durchbohrter Körper gleichzeitig auch der geheiligte Körper ist. Es ist kein Wegwerfkörper, sondern unser Körper wird erneuert, sagt die Bibel, sagt Paulus. Ich habe es gerade schon gesagt, unsere moderne Übersetzung, die wir jetzt haben, wir haben jetzt nicht Paulus benutzt, hat einen guten Weg gefunden, um Sarx und Pneuma in die richtige Spannung zu setzen. Nicht zwischen Materie und Nichtmaterie, nicht zwischen Fleisch, Leib und Geist. Denn unser deutscher Text spricht hier immer, wenn da Sarx steht, von etwas, was er nennt, dass wir unsere Natur von unserem, oder dass wir uns von unserer eigenen Natur bestimmen lassen. Das ist die Übersetzung. Wir lassen uns von unserer eigenen Natur bestimmen versus wir lassen uns von Gottes Geist bestimmen. Oder anders gesagt, es geht um unsere Identität. Es geht darum, wer wir sind, um unsere ganze Natur. Es geht nicht nur um den Körper gegen den Geist, sondern es geht um unsere Identität. Und Paulus sagt, wenn du mit Christus verbunden bist, dann hast du eine neue Identität, eine neue Natur. Dann beginnt etwas, was anders ist als alles vorher. Grundlegend verändert sich deine Natur. Es geht also nicht um unseren Körper und das Fleisch, sondern es geht um unser Inneres. Um das Innere, wo Paulus davon überzeugt ist, dass es mit Gott in Verbindung steht. Richard Rohr schreibt dazu weiter, es, damit meint er das Ego, ist das in die Falle geratene Selbst. Das kleine Selbst, das partielle Selbst. Es ist das gefangene Selbst. Das ist das, was Paulus hier meint. Doch es ist nicht das physische oder leibliche Selbst, das in den meisten westlichen Sprachen genau damit in Verbindung gebracht wird. Wenn wir also einen modernen Begriff finden wollen, dann ist es der Begriff des Egos. Es geht um dieses kleine Selbst, das uns so oft im Griff hat, um das gefangene Selbst, was sich nur um sich selbst dreht. Und ich habe mich gefragt, was ist denn das jetzt, was sind denn die praktischen Auswirkungen davon? Ist ja immer noch sehr abstrakt, oder? Also ich finde, das ist sowas, was da muss so ein bisschen Butter bei die Fische, wie man in Bremen sagt. Was passiert, wenn unser Ego unsere Gedanken, Handlungen, unsere Pläne bestimmt? Also, ich stelle euch gleich diese Frage auch. Ihr seht das schon, das ist die zweite Frage. Und damit ihr wisst, worauf ich hinaus will, gebe ich euch mal kurz ein Beispiel von mir, was bei mir passiert. Und dann könnt ihr vielleicht den einen oder anderen Satz von euch sagen. Was passiert bei mir, wenn mein Selbst mich bestimmt, mein Ego mich bestimmt? Bei mir ist es so, dass mein Wert, meine Identität basiert sehr stark darauf, dass ich immer alles richtig mache. 100%. Mein Ego lebt auf, wenn ich das Gefühl habe, etwas ist perfekt. Perfektionismus, das ist meine Identität. Das ist meine Natur. Was passiert, wenn das meine Handlung und meine Pläne bestimmt? Nun, bei mir selber bedeutet das, dass ich natürlich immer, wenn ich einen Fehler mache, fällt mir das sofort auf. Und das fällt mir auch bei anderen auf. Ich kann mit Fehlern, ich kann mit Schwächen ganz schlecht umgehen. Bei mir selber und bei anderen. Und das kann sehr unangenehm werden. Bei mir führt das dazu, dass ich mich selber nicht leiden kann, dass ich in Depressionen verfalle, was ich wieder alles falsch gemacht habe. Ich kann den ganzen Montag da sitzen und überlegen, was ich alles für einen Quatsch erzählt habe am Sonntag. Andere bekommen mein Ego in Form von scharfer Kritik oder mangelnder Kritikfähigkeit zu spüren. Das sind bei mir die ganz praktischen Auswirkungen. Ich hoffe, dieses Beispiel hat es ein bisschen deutlicher gemacht. Wie sieht unser Leben aus, wenn es von der eigenen Natur bestimmt wird? Was sind ganz praktische Konsequenzen, die wir sehen? Du musst gar nicht über dich jetzt reden, aber du kannst über dich reden. Vielleicht hat die eine oder der andere gelernt, was bei ihnen passiert. Das ist die Frage 2. Ihr könnt nachdenken, ihr müsst nicht sofort antworten. Es ist keine einfache Frage. Ich glaube, das hat ganz viel mit Erfahrung zu tun. Also ich glaube, dass es so eine Zeit gibt im Leben, wo man sich dessen überhaupt nicht bewusst ist. Man denkt wirklich, jetzt bin ich im Einklang mit mir selber. Jetzt tue ich das, wozu ich bestimmt bin. Und jetzt läuft alles Bombe. Und dann gibt es vielleicht Momente, wo das so langsam bröckelt und wo das so hinterfragt wird. Das habe ich gerade bei euch auch so ein bisschen rausgehört. Das sind meistens Dinge, die man auch erst im Rückblick sieht. Paulus sagt hier in Vers 6 etwas über diese Spannung und was es bedeutet. Er sagt, was der Geist will, bringt Leben und Frieden. Was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Das ist so ein typischer Paulus-Satz, wenn man den einfach so zitiert, dann kann man damit überhaupt nichts anfangen. Weil es einfach nur hart. Man denkt, da gibt es doch keine Spannung. Das ist doch einfach nur, Paulus sagt, das ist richtig, das ist falsch. Aber wenn ich diese Beispiele, die wir gerade gehört haben, so ein bisschen treffend zusammenfassen will, dann ist tatsächlich das Wort Tod vielleicht sowas wie das treffendste Wort. Wenn mein Ego meine Natur beherrscht, dann bringt das kein Leben und dann bringt es auch keinen Frieden, weder für mich noch für andere. Wenn mein Leben, mein Ego mich beherrschen, mein Leben beherrschen, dann bringt das den Tod von Beziehungen, dann bringt das den Tod meines eigenen Selbstbewusstseins, meiner Identität, wer ich bin, und tatsächlich den Tod von Hoffnung. Wir haben ja jetzt bisher darüber gesprochen, dass Paulus diese Spannung aufbaut, dass er Spannung erzeugt. Wir haben über Stärke und Schwäche letzte Woche nachgedacht und heute haben wir diese Spannung von unserem kleinen Ego mit dieser Spannung von dem Sehnsucht nach Leben und nach Frieden gesprochen. Die Frage bleibt natürlich, ist diese Spannung aufzulösen? Oder was steht am Ende dieser Spannung? Was ist tatsächlich diese Synthese, wenn es sie gibt? Gibt es Hoffnung? Kann unser Leben immer mehr vom Geist bestimmt sein, auch wenn das vielleicht ein bisschen merkwürdig klingt, und weniger von mir selbst? Ich glaube ja. Ich glaube, es gibt diese Hoffnung. Sonst würde Paulus das hier nicht so schreiben. Es ist kein Automatismus. Aber Paulus sagt, was die Grundlage der Hoffnung ist. Er sagt, wir brauchen wieder die Brille des Evangeliums. Wir brauchen diese Spannung von Jesus Christus, der sein Ego aufgegeben hat und dadurch das Leben und den Frieden gebracht hat in diese Welt. Paulus sagt das hier in Vers 3. Gott hat als Antwort auf die Sünde seinen eigenen Sohn gesandt und nichts anderes ist Sünde. Also das ist eine ganz treffende Beschreibung dessen. Das ist ein altes Wort, aber es meint genau das. Das Ego, was übers Ziel hinaussticht. Dieser war der sündigen Menschheit insofern gleich, als ein Mensch von Fleisch und Blut war. Indem Gott an ihm das Urteil über die Sünde vollzog, vollzog er es an der menschlichen Natur. Auf Jesus zu schauen, bedeutet, diese Spannung zu sehen, aber auch die Hoffnung zu bekommen, dass diese Spannung eine Lösung hat. Dass ich mein mickriges Ego loswerden kann und ein tolles, neues Ego dafür bekomme. Es geht nicht darum, dass ich nicht mehr Fridtjof bin, dass ich mich komplett aufgebe, dass ich alle meine Eigenschaften verliere. Aber es geht darum, dass es nicht mehr dieses Ego ist, was nur sich um mich selber dreht. Und Paulus, und das ist so mein letzter Gedanke, da kommt dann auch gleich die letzte Frage noch, Paulus sagt, wir brauchen zwei Sachen dafür. Wir brauchen das richtige Mindset und wir brauchen eine Praxis, eine Übung. In seinen Briefen sagt Paulus 164 Mal, dass wir mit Jesus Christus verbunden sind. Er sagt 164 Mal, dass wir mit Jesus Christus verbunden sind. Das sagt er hier auch in Vers 10 und 11, das sagt er später in Vers 23, 24. Nichts anderes begeistert ihn so sehr als die Tatsache, dass wir mit Jesus Christus verbunden sind. Das ist seine neue Realität, in der er lebt. Und Paulus war ja durch seine Biografie erstmal weit weg davon. Und dann hat er dieses mystische Erlebnis, könnte man sagen. Jesus begegnet ihm. Er wird blind. Er geht in die Gemeinschaft zu den Christen und erst da kann er wieder sehen. Fantastisches Erlebnis. Paulus ist so sehr begeistert von dieser Einheit, die wir mit Christus haben können, dass er ständig darüber redet. Und die Folgen dieser Einheit sind total faszinierend. Daniel Kirk, ein Theologe, schreibt über diese Folgen, das könnt ihr auch mitlesen. Ich lese nur den ersten Teil, den zweiten Teil könnt ihr zu Hause lesen. Was Theologen manchmal als Heiligung bezeichnen, auch so ein christliches, schwieriges Wort, ist nichts anderes als eine gegenwärtige Realisierung unserer zukünftigen Identität als Gottes geläuterte und erneuerte Kinder. Heiligung zu verfolgen ist gleichbedeutend mit einer aktiven Haltung, in der wir das zukünftige Leben ergreifen und ihm im Jetzt Ausdruck verleihen. Die neue Schöpfung mit ihrer neuen Menschheit führt zu einer neuen Identität für Gottes Kinder, die in seinem Bild gemacht sind. Wir leben in diese neue Identität hinein, wenn wir selbstgebende Liebe praktizieren, die unsere Seelenverwandtschaft mit all jenen ausdrückt, mit denen wir im Geist verbunden sind. Daniel Kirk sagt hier, dass wir unsere Beziehung zu Gott von der Zukunft her denken sollen. Wir sollen im Jetzt so leben, dass unsere Seele, unser Körper und unsere Gemeinschaften aufgebaut werden und nicht mehr unser kleines Ego. Weil wir mit Paulus wissen, dass wir nicht mehr unter der Herrschaft unserer Natur stehen, sondern unter der Herrschaft des Geistes, der in uns wohnt. Das ist das neue Mindset. Wir denken von der Zukunft her und holen die Zukunft in die Gegenwart. Das, was mit Jesus schon deutlich wird, dass es diese Auferstehung gibt, dass es diese neue Schöpfung gibt, diesen Gedanken holen wir unsere Gegenwart in dieser festen Verbindung. Und daraus folgen dann ganz praktische Dinge, unser Umgang mit der Schöpfung, Gerechtigkeit, ganz praktische Handlungen. Aber es braucht nicht nur dieses neue Mindset, sondern es braucht auch eine tägliche Erinnerung oder eine regelmäßige Erinnerung. Und das meine ich mit dem Wörtchen Praxis. Paulus sagt hier in Vers 5, wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Wer sich vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Hier steht zweimal dieses Wörtchen ausrichten auf, den Fokus richten auf. Das ist eine ganz aktive Handlung. Das Ausrichten auf das, was der Geist Gottes will, ist eine aktive Handlung, die konkrete Praxis braucht. Das funktioniert nicht nur, dass ich mir das irgendwie einmal überlegt habe oder einmal durchgelesen habe. Es braucht konkrete Übungen, Dinge, die wir tun können, um uns auf den Geist des Lebens und des Friedens auszurichten. Das ist ja das Ziel, um die Zukunft in die Gegenwart zu holen. Und darum jetzt meine letzte Frage. Vielleicht habt ihr damit Erfahrung schon gemacht sogar. Vielleicht können wir so ein bisschen teilen mal, was du tust als konkrete Praxis, um diese Liebe, diesen Frieden, dieses Leben, was versprochen ist, in dein Jetzt zu holen, in deinen Alltag zu holen. Was sind praktische Dinge, die ihr tut, die wir tun können? Ihr habt viele, viele Tipps genannt, ich muss da gar nicht mehr viel hinzufügen. Ich denke, wir haben das ja auch in den letzten Monaten geübt, finde wir vier, war genau so eine Praxis, sich mal bewusst hinzusetzen und sagen, Gott ist jetzt da. Ich bin nicht allein. Ich muss da nicht alleine durch. Ich bin jetzt mit ihm verbunden. Ich habe diese Verbindung, von der Paulus 164 mal redet. Das Innehalten, was du gerade genannt hast, oder dieses, was ich persönlich mir irgendwann mal gesagt habe, ich muss vom Besten im anderen Menschen ausgehen, was mir total schwer fällt. Ich denke immer, andere Menschen haben böse Intentionen. Vielleicht, weil ich selber oft böse Intentionen habe. Und auch sowas wie Gottesdienst feiern oder tägliche Rhythmen. Das kann einfach nur das sein, dass es um 12 Uhr klingelt der Wecker mittags und man hält für eine Minute inne. Ist einfach mal still und sagt, okay, jetzt gibt es eine andere Realität als nur die alltägliche Realität. Einen Moment von in die Zukunft schauen und die Zukunft ins Jetzt holen. So am Tag. Das ist eigentlich gar nicht so viel, aber es macht einen riesen Unterschied. Und ich meine, für manche ist es vielleicht so, da ist so viel passiert, du hast es gerade angesprochen, Caro, da braucht es mehr als nur ein Bewusstwerden. Da braucht es vielleicht tatsächlich Biografiearbeit, Therapie. Es braucht irgendwie jemand, mit dem man da arbeiten kann und drüber reden kann. Wenn das, was vielleicht auch nicht nur von mir selber schief lief, sondern von anderen schief lief, in unserem Leben sich so manifestiert hat, dass wir Hilfe von außen brauchen, Gesprächspartner brauchen. Sprich doch mal mit guten Freunden über diese Spannung, die du kennst und wo du nicht weißt, wie du sie lösen sollst, die sich vielleicht schon seit Jahren wiederholen. Ich fasse alles kurz zusammen und dann sind wir durch. Dann feiern wir gleich das Abendmahl. Übrigens auch so eine Praxis, wo wir Brot und Wein nehmen. Ich will Paul nichts vorwegnehmen, wenn er gleich das Abendmahl einführt, aber ich finde, es ist ganz praktisch, wird es da, dass wir die Zukunft in die Gegenwart holen. Das Versprechen, dass wir einmal im Abendmahl wieder mit Christus zusammen sein werden und dass er jetzt hier ist. Wir haben gesehen, dass Paulus von der Spannung lebt und dass er Spannung aushält, Spannung nicht auflöst. Paulus hat uns aber auch gezeigt, dass wir ein Ego-Problem haben. Und zwar nicht unbedingt nur, weil unser Ego zu groß ist, sondern weil es oft zu klein ist, zu mickrig, zu gering. weil es vielleicht höchstens aufgeblasen wird, aber nicht wirkliche Stärke, wirkliche Substanz hat. Und wir sehen dann bei Paulus, dass er selbst erlebt hat, wie diese Präsenz von Christus in seinem Leben, jetzt und hier, alles verändern an seinem Ego, an dem, wer er ist. Nichts begeistert ihn so sehr wie diese Verbindung mit dem Auferstandenen. Und wir können tatsächlich konkrete Schritte in unserem Alltag tun, und vieles wurde gerade genannt, um unser Leben immer zumindest für einen Moment wieder auf diesen Geist des Friedens, auf die Zukunft, in die Gegenwart auszurichten. Dann folgen wir Christus nach. Er hat sein Kreuz auf sich genommen. Er hat uns gezeigt, was es heißt, sein Leben ganz durch Gottes Geist bestimmen zu lassen. Amen. Danke für euer Mitmachen. Vielen Dank.